Wunderbar, Justus. Dann sind wir bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Tribüne Est und damit die Anlaufstelle für alle Fans von Royal Union Saint-Gilloise und letztendlich alle, die sich für den belgischen Fußball interessieren. Die Champions League-Auslosung ist vorbei. Wir blicken auf die Gegner, freuen uns, dass wir mit André einen besonderen Gast begrüßen können, der uns einen Gegner vorstellt, aber wir wollen natürlich ein bisschen auf die Situation um unseren Lieblingsverein kümmern und den Blick nach Brüssel werfen. Ich sage erst nochmal Servus Justus, schön, dass du Zeit hast.
Ja, moin Danny.
Wir nehmen auf unmittelbar vor dem Derby gegen Anderlecht, aber wir müssen ja natürlich auch darauf hinweisen, dass, das haben wir das letzte Mal bei der Episode gemacht, dass der Begriff Derby durchaus rund um Royal Union etwas anders besetzt ist mit dem 20 Derby, aber das ist schon aktuell das entscheidende Derby, weil man in der Liga zusammen ist und da sind schon viele Emotionen drin. Der Begriff Derby, weil es eben auch in Brüssel ist, passt schon, auch wenn er in anderen Sachen viel zu häufig verwendet wird, das ist schon ein Derby, richtig?
Nee, ja, bin ich völlig bei dir. Also das wird auch hier von den Medien und von Fans und so als Derby bezeichnet. Es ist halt nicht, später werden wir jetzt mit jemandem sprechen, der auch meinen Heimatverein treu ist, unter anderem. Es ist nicht das Derby im Sinne, wie jetzt irgendwie Hannover und Braunschweig sagen, das ist das eine Derby, oder sondern eher vergleichbar mit irgendwie, ja, Vereinen, die halt mehrere Derbys in der eigenen Stadt haben, irgendwie London oder so. Das Derby für Union ist das Swansea Derby gegen RWDM, aber jedes Spiel gegen Anderlecht ist auch ein Derby, das man ungern verliert, und fröhlicherweise hat Union das Spiel selten verloren in letzter Zeit, das Derby, wenn man sich die Historie anguckt.
Und damit ist natürlich die Hoffnung auch groß, dass das so bleibt. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz die Personalpolitik des Vereins anschauen. Da passiert gerade noch ein bisschen was und ist auch etwas passiert. Also es war eine Zeit lang, dass die Diskussion war um Peter, ob er bleibt oder nicht. Er bleibt nun, das steht auf jeden Fall fest. Und wir haben dann noch einen Neuzugang aus Estland bekommen. Kannst du ihn uns vorstellen, den neuen Wirbelwind?
Ja, es geht um Guilherme Smith, denke ich, trotz des Namens. Wir sammeln anscheinend Spieler aus Südamerika, die englische Nachnamen haben. Ist er aus keinem englischsprachigen Land direkt abstämmig, sondern kommt aus Brasilien. 1,84 groß, links außen. Was natürlich super interessant ist, ist, dass er aus demselben Verein kommt zu uns, wie auch Promise David aus Estland, was von Kallio FC, was hoffe ich mal für ihn spricht. Ja, er hat jetzt noch keinen Einsatz gesehen, wenn ich das richtig im Überblick habe. Aber für 200.000 ist es halt auch so, dass wir wieder einen hoffentlich Rohdiamanten uns geholt haben, der ein bisschen Zeit brauchen wird, reinzukommen. Dass diese Saison auch nachvollziehbarer ist als die letzten Saisons, weil wir ja viel mehr Spieler gehalten haben, einfach auch.
Da passt es ganz gut. Wir haben aktuell eine Diskussion du wirst natürlich die Aussprache nochmal korrigieren, Charles.
Van Houten, das ist ein flämischer Spieler und Name.
Ich danke dir, dass du so viel Verständnis hast. Und da gibt es eine Diskussion, dass er eventuell kurzfristig nach Frankreich verschwinden könnte, weil offensichtlich dort ein großer Druck da ist und die Gerüchte sagen, Union sucht schon nach einer Alternative.
Die Gerüchte sagen das, aber ich habe heute jetzt auch das Gerücht gelesen, dass der Transfer vom Tisch ist, wahrscheinlich weil die Alternativsuche sich so schwierig gezeichnet hat, dass Union nicht wirklich verhandelsbereit ist, obwohl Nizza das Erstangebot nochmal drastisch erhöht hatte. Es rennt sich um Nizza und den Club, der an Van Houten Interesse hat. Nizza wirkt auch ziemlich überzeugt bis verzweifelt an der Stelle, deswegen ist für mich jetzt noch nicht absehbar, ob es wirklich schon das Ende der ganzen Diskussion ist. Es wäre aber für den Aufbau des Vereins und für die Wichtigkeit von Van Houten für das Spiel ein Verlust, wo ich auch, also ich wäre zuversichtlich, dass unser Scouting das auffangen könnte irgendwie, aber wahrscheinlich nicht zu der Qualität, zu der er zurzeit spielt, von Anfang an für den Transfer. Und ich denke, dass deswegen die Vereinsführung auch gut daran tut, sich dem ein bisschen zu verweigern. Und, das kann man dann vielleicht auch nochmal sagen, das Geld, um das wir jetzt sprechen, das Nizza da offiert, wird natürlich nochmal viel größer werden, wenn er irgendwie in einem Jahr nach einer hoffentlich erfolgreichen Debütsaison auch in der Champions League verkauft werden könnte. Was ja so ein bisschen das Geschäftsmodell des Clubs ist, das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Und er spielt in der belgischen Nationalmannschaft, also ist auf jeden Fall eine wichtige Säule dieser Mannschaft, die sicherlich in den Planungen für die aktuelle Saison mit Blick auf Champions League eine große Rolle spielt. Deswegen wäre das schon eine große Herausforderung in der Kürze der Zeit, da auch eine passende Alternative zu finden.
Er wurde jetzt nominiert. Ich glaube, er war im Jugendbereich viel für Belgien tätig und war dann jetzt aber lange nicht für Länderspiele, also A-Länderspiele nominiert. Und das hat sich jetzt für die anstehende Länderpause, die ja nach diesem Wochenende auch sein wird, ändern.
Dann, weil du es gerade angesprochen hast, bei unserem Neuzugang, dass das eben so jemand ist mit Potenzial und wo dann irgendwann manchmal das einfach aufgeht und er funktioniert. Aktuell scheint es so zu sein, dass das bei Kevin Rodriguez so ist, dass die Saison außerordentlich gut läuft und dass da irgendwie so ein Knoten geplatzt ist. Als ich immer mal vor Ort war, hatte ich immer das Gefühl, dass viel Skepsis gegenüber ihm war in den letzten Saisons, aber in der aktuellen Saison scheint das ganz gut zu funktionieren und bei ihm eben wirklich der Knoten geplatzt zu sein. Hast du auch das Gefühl?
Ja, definitiv. Es gibt da passend in Social Media ein GIF von einer Ketchup-Flasche, aus der endlich Ketchup rauskommt. Ich denke, die meisten von euch kennen das Gefühl, wenn man frustriert vor ihr sitzt. Und das wurde bemüht, um Kevins quasi Werdegang diese Saison, um vielleicht zur letzten darzustellen. Er hat über ein Jahr lang nicht getroffen. Also ist ja auch schon irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Jahre, also vorletzter Saison ist er, glaube ich, gekommen bei uns und war immer sehr bemüht und hatte aber eine ziemlich schwierige Saison, weil er halt einfach keine Tore gemacht hat und er hat einen sehr eigenwilligen Laufstil. Ich glaube, den hat er so ein bisschen sich abtrainiert, aber wenn er läuft, sieht das immer so ein bisschen komisch aus und die Kombination, ich meine, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie auf einem, keine Ahnung, Schulhof, wenn du komisch läufst und dann das Tor nicht triffst, bist du erstmal der Buhmann und ich denke, das war so ein bisschen die Situation, obwohl die technischen Daten und der Einsatz immer gestimmt haben. Und es ist ihm sehr zu gönnen, dass es jetzt geklappt hat und dass er sehr gut spielt. Es ist uns zu gönnen, dass wir einen weiteren Stürmer haben, der gut spielt, gerade wenn Promise David so spielt wie jetzt gegen Raal, wo er auch in den Ehren, also nur eingewechselt wurde und aber auch einen Mismatch hatte und Raul Floric auch ein bisschen schwächer war leider. Und ja, insofern ist dieser Kader ist immer wieder überraschend, was da für Leute, die man eigentlich schon abgeschrieben hat, dann rauskommen und auf einmal die Leistung bringen, die man sich wünscht und die man ihnen auch gönnt. Und das Letzte, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Kevin Rodriguez aber trotz der Negativität, die zum Teil auch um ihn wahrnehmbar war, denke ich, gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass die Fans immer hinter ihm standen. Also obwohl man Sachen kritisch steht, es ist bei uns halt nicht so, dass die Spieler dann irgendwie ad hominem Attacken oder so erfahren müssen, sondern man trotzdem sich dann, wenn es klappt, sofort für die Person freut und die Person, auch wenn sie spielt, sofort anfeuert, so wie es beim Fußball sein sollte, wie es beim Fußball aber viel zu oft leider nicht ist. Das finde ich sehr schön, dass es so klappt, wie es klappen sollte an der Stelle.
So ist das. Ich würde, du hast natürlich den Schwenk schon zum Sportlichen gemacht und das ist auch nachvollziehbar, ich würde trotzdem nochmal 2 Themen außerhalb ganz kurz besprechen wollen, weil so ein bisschen das bewegt hat in den sozialen Medien. Wir haben das Auswärtstrikot, das neue, da. Das war vor der Saison, hat das zeitlich offensichtlich noch nicht gepasst. Dann ist es vorgestellt worden. Union hat ja bei den Sachen Trikot eine Strategie, dass es eben nicht jedes Jahr 3 neue Trikots gibt, sondern entweder neues Heimtrikot oder neues Auswärtstrikot und das dann 2 Jahre getragen wird. Das neue Auswärtstrikot hat eine weiße Farbe und hat die Karte von Brüssel beziehungsweise die Stadtteile, wo das heimische Stadion liegt, abgebildet. Ich glaube aus den 50er Jahren, ich bin mir nicht ganz so sicher, also auf jeden Fall nicht das aktuelle, sondern etwas länger her. Das ist von vielen sehr positiv aufgenommen worden, auch sofort bestellt worden. Es gab dann Kritik, weil ein Teil die Trikots offensichtlich schon sofort wieder alle waren und erst im Oktober irgendwie wieder geliefert werden können. Andere aus Brüssel haben sich ein bisschen lustig gemacht hinsichtlich der Stadtteile, aber das hat, glaube ich, was auch mit dieser Rivalität Anderlecht zu tun. Der Großteil hat das Trikot positiv angenommen, aber ist so ein bisschen verärgert aufgrund der Infrastruktur und der Bestellung. Kann man das so sagen?
Ja, das Trikot wurde sehr positiv angenommen. Ich glaube, der Verein könnte mehr Trikots davon verkaufen, was natürlich so ein bisschen der Nachteil ist an dieser 2-Jahres-Trikot. Strategie ist das jetzt das neue Heimtrikot mit Champions League Patch. Ich weiß nicht, wenn ich das schon hätte. Ich hab's nicht. Würde ich mir auch überlegen, ob ich das jetzt nochmal so brauche. Das ist jetzt aber, dass das verfügbar ist. Wir sind halt ein kleiner Verein, der nicht so die großen Stückzahlen hat. Und es lief halt so, dass du entweder konntest du das Auswärtstrikot im Shop kaufen für eine ganz, ganz kurze Zeit. Oder halt vorbestellen, wobei die Vorbestellung jetzt schon ausverkauft ist, obwohl die Vorbestellung erst für den Oktober läuft. Das heißt, ich zum Beispiel kam noch nicht dazu, mir das zu bestellen und weiß es gar nicht, ob ich es noch kriegen würde, obwohl wir damit ja 2 Jahre spielen sollen, wenn wir bei Nike bleiben. So dieses Nicht-Verfügbar-Sein von Trikots war damals auch der Grund, warum wir in der Aufstiegssaison gewechselt sind von Le Coq Sportif, einem bekannten französischen Sportartikelhersteller, und uns dann eine Saison oder 2 Saisons, bevor wir dann zu Nike gewechselt haben, mit Union Soissons quasi einen selbstorganisierten Trikotsatzhersteller hatten, wo halt auch die Stückzahlen so ein bisschen in eigener Hand waren. Und bei Nike waren jetzt sehr viele schöne Trikots dabei, auch schöne T-Shirts zum Beispiel. Dieses eine mit dem Nike Swoop, mit diesem Haken und dann darunter Brüssel war sehr oder ist sehr populär bei uns. So, und da muss man jetzt halt gucken, also das ist jetzt ein Gerücht, das ich aufmache, und ich habe keinerlei irgendwie das von irgendwem anders gesehen, aber dieser Gang weg von Le Coq Sportif, war damals quasi aus ähnlichen Gründen. Und ich finde es als Fan schon frustrierend, dass halt eine Bestellung von einem Item, das so viel Identifikation ausstrahlt und so einen Erfolg eigentlich hat, dann dabei endet, dass wenn man es nicht irgendwie die Vorbestellung innerhalb 2 Wochen macht, ist man es auch zumindest absehbar erstmal nicht kriegt. So, ja, da wäre es wünschenswert, wenn es besser ginge, wenn das irgendwie ja sich verbessern würde. Aber es sind halt Wachstumsschmerzen, die damit zusammenhängen, dass der Verein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, halt diese professionelle Struktur um den Verein um erst aufbauen möchte, wenn das neue Stadion quasi zumindest gebaut wird. Und bis dahin haben wir halt Strukturen, also auch einen Ticketshop oder halt einen Fanshop, der halt eher vergleichbar ist zu einem belgischen, ich sag mal, zu so einer Fahrstuhlmannschaft. Also ein bisschen über der zweiten Liga wird es schon sein. So, aber es ist jetzt nicht vergleichbar zu dem, was irgendwie Club Brügge oder Anderlecht oder in Deutschland selbst die größeren Drittligisten machen, denke ich.
Wir werden heute auch noch über die Champions League Auslosung reden, aber es gibt noch ein drittes Segment, was mir sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, ob du die vorherigen Podcast-Episoden, die ich gemacht habe, mit Carmen von Trau und Fußball gehört hast. Und jeden deutschsprachigen Fan kann ich nur das Engagement von Trau und Fußball sehr, sehr ans Herz legen. Die Gemeinschaft macht sich Gedanken, wie können Fußballvereine noch stärker halt ihre Fans, die verstorben sind, ehren? Wie können sie Möglichkeiten schaffen, dass derjenige nicht vergessen wird? Und Carmen hat immer gesagt, das Wichtigste ist, dass viele haben Sorgen über das Thema Tod und Sterben zu reden, das ist alles nachvollziehbar, aber wichtig ist, man darf diejenigen, die gegangen sind, nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, bei Jackie, den Nachnamen wirst du perfekt aussprechen, wichtig. Das ist ein Kneipier aus Anderlecht, der immer tatsächlich auch in Anderlecht seine Leidenschaft Union hochgehalten hat. Und ja, dem Verein immer die Treue gehalten hat, und der ist im vergangenen Monat von uns gegangen. Der Verein hat das auch entsprechend gewürdigt. Es gibt eine ganz fantastische Reportage oder ganz fantastisches Video im Netz, und er hat eben auch gesagt, dass aufgrund dieses Videos gab es wohl auch nochmal große Resonanz und ist so seine Kneipe so ein bisschen in den Mittelpunkt geraten. Und er hat ja, glaube ich, zu seinem 90. Geburtstag war das, glaube ich, in dem Jahr, wo Union dann eben den Meistertitel jetzt wiedergeholt hat. Das war schon was Besonderes, und das war wohl auch ein Wunsch von ihm. Also Jackie ist ein besonderer Wirt gewesen, und so sagen es alle Berichte, hatte immer ein offenes Ohr, ein warmes Lächeln, auf jeden Fall eine große Leidenschaft für Union.
Ja, es ist ein Riesenverlust für alle Fußballfans in Brüssel und für diese Anekdoten, von der eine Stadt mit irgendwie 3 größeren Vereinen auch lebt. Denke ich, dass halt jemand, der so auch durch seine Familie mit einem Union verbunden ist, einen Kaffee fast in Sichtweite von dem Stadion des anderen Vereins hat. Jackie Paquet wird nicht so schnell vergessen werden. Andererseits hat Union, da sind wir dann auch wieder bei den Strukturen, darüber hinaus natürlich noch nicht irgendwie Strukturen geschaffen, die über das normale Trauern, das irgendwie über die Familie organisiert wird, hier gemacht wird. Es kann gut sein, dass nochmal irgendwie von den Fans eine Choreo oder so passiert. Ist jetzt auch das erste Heimspiel, glaube ich, seit dem Tod. Das heißt, kann sein, dass heute dann auch nochmal irgendwie eine Trauerminute oder so stattfindet. Weiß ich nicht, was der Club da macht.
Würde halt beim Derby fast sogar ein bisschen passen, ne?
Also. Ja, definitiv. Deswegen hoffe ich, dass da was passiert. War jetzt aber nicht irgendwie, ich habe von keinem irgendwie gehört, ist da was passiert. Ich weiß nicht, ob sein Café, heißen die Bars ja in Brüssel, weiter offen bleibt. Das ist Le Nouvel Café d'Artois. Nee, Le Nouvel Café d'Artois, Entschuldigung. Alle Französischlehrer kurz weghören. So, ich hoffe, dass der Ort weiterhin auch ein Ort bleiben wird für das Zusammentreffen von Fans mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Lieblingsvereinen, das Brüssel halt auch ausmacht.
Darf ich dich noch mal eins bei dem Thema kurz fragen, wenn wir beim Thema Kaffee bzw. Bar sind? Also das Besondere an Union ist ja auch, dass es im direkten Umfeld mehrere besondere Brauereien oder Brauer gibt, die mit großer Leidenschaft diesen Verein die Treue halten und die fantastische Biere brauen, und das sei in Brüssel jeden empfohlen, und da können wir eine separate Podcast-Episode zu dem Thema mal machen. Aber nun gibt es einen Sponsor der Liga, und offensichtlich ist derjenige auch derjenige Sponsor, der das Bier ausschenkt im Heimstadion von Union. Das ist aber nun, der zählt nun nicht zu denjenigen, wo eine Verbindung da ist. Kannst du mir das irgendwie erklären, oder würde das viel zu weit gehen? Aber das kriege ich nicht so ganz klar, weil das macht ja, also über diese Bierbesonderheit könnte man ja auch dieses Stadion als Besonderes nochmal spielen, aber das tut man halt nicht, ne?
Doch, ich kann das erklären. Also wenn man unsere Spiele guckt, sind zurzeit auch, glaube ich, 2 oder 3 Sponsoren, die kleine Brauereien in Brüssel sind, und dann gibt es halt noch die große Brauerei aus Löwen, Jupiler, die halt zu AB InBev gehören, wo auch unter anderem irgendwie Paulaner und Beck's mit dazu gehören in Deutschland. Also ein großer, der weltweit größte Bierkonzern, mit unter anderem also starken Wurzeln aus Brüssel, aus Belgien. Und Jupiler ist so die Hauptpilzmarke, sage ich mal. Und es war bei Union immer so, dass man Jupiler gekriegt hat. Das heißt, die sind auch Sponsor mit Tradition, auch irgendwie zu Zweitliga-Zeiten. Es gibt Fotos, wo ein Maas, ist so die andere Pilzsorte in Belgien, mal so eine Außenwerbung hatte, auch bei am Stadion noch. So, aber das wurde, also das heißt, das wurde auch irgendwann mal gewechselt, aber ja. Jupiler ist neben, ich glaube, 3 anderen Brauereien auch Sponsor des Pilzes in allen belgischen Stadien. Dann, also Maas gibt's noch. Dann kann sein, dass Löwen sogar Stella hat, also Stella Artois. Und dann gibt's noch Kristall. Das meine ich, das leckerste von den größeren Bieren. Und dann hat unser Partnerverein Cercle Brügge hat Estaminet. Das kann ich nur empfehlen, wenn man in Brügge mal zu einem Spiel von Cercle, nicht von Club, obwohl es zum selben Stadion ist, geht, gibt's da Estaminet im Stadion. Das ist super lecker. Es war bei Union so, dass wir auch andere Biere ausgeschenkt haben. Und es gibt auch in anderen Vereinen oft, ist es so, dass quasi vergleichbar wie in Düsseldorf, da wird ja neben Pilz auch Altbier ausgeschenkt, dass halt nicht nur eine Pilzsorte ausgeschenkt wird, sondern dann halt ein Witbier, meistens Zugaden, aber es kann auch was anderes sein. Und ab und zu dann nochmal irgendwas irgendwie Ale-igeres. Das war bei Union auch ganz lange so, dass zu den Zweit- und Drittliga-Zeiten konnte man einfach in die Vereinskneipe gehen, die halt Teil des Stadions war, und hat dann da alles Mögliche an Bieren gekriegt. Also irgendwie so eine typische belgische Biercafé-Auswahl hat ja eher 20 Biere, also irgendwie 5 vom Krug und dann irgendwie 20 bis 80 in Flaschen. Die Clubkneipe hat, glaube ich, 30 oder so insgesamt. Das wechselt natürlich auch immer. Und da konnte man sich so ein Bier, also irgendeines der besonderen Biere nehmen und mit ins Stadion nehmen. Das wurde sein gelassen mit dem Erfolg nach dem Stadionumbau. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Saison danach in der zweiten Liga es noch andere Biere gab oder da schon umgestellt wurde auf Jupiler. Und der Grund war nicht, dass Jupiler gesagt hat, wir müssen jetzt auf unsere Rechte pochen, weil dann würde das ja wenig Sinn machen, dass die anderen Brauereien noch Bandenwerbung schalten, sondern dass einfach die Kapazitäten für das Verkaufen nicht da waren, so viele Biere zu verkaufen. Und es halt ein Sicherheitsrisiko war, die Leute in die Kneipe alle zu lassen. Aus allen Teilen der Tribüne, logischerweise. Das ist, wenn 2000 Leute im Stadion sind, einfacher als bei 8000. Ich denke, das macht Sinn. Und es gab die ersten Jahre nach der Wiedereröffnung, wo es viele Leute kamen, mit dem Aufstieg und dann nach Covid, stand man auch mal, wenn man Pech hatte, 25, 30 Minuten für ein Bier an. Das wurde jetzt besser. Diese Saison haben wir auch einen professionellen Caterer ins Stadion gelassen und die Bars hinter der Haupttribüne, nee, hinter der Gegengrade, die aus so Holz gezimmert waren, wurden jetzt ersetzt durch eine, die so ein bisschen metallischer ist. Aufgrund des Denkmalschutzes dürfen wir da halt nichts bauen, was irgendwie super nicht provisorisch aussieht, sage ich mal. Also nichts irgendwie aus Beton gießen oder so. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ist eher eine Kapazität und Frage und dass Leute nicht so sehr nicht so lange anstehen müssen. Und das Hauptbier in einem Stadion muss halt ein Bier wie Jupiler sein. Es muss halt ein Pilz sein. Wir sind da nicht so wie Düsseldorf, dass diese Spezialbiere, die wir haben, die ich gleich nochmal aufzählen werde, irgendwie in der Lage sind, das so abzudecken, wie das halt das Pilz kann. Der Hauptsponsor, der andere an der Stelle, ist das Cantillon, das halt ein saures Bier macht, also Göse und Lambic-Biere. Sehr besuchenswert, sind auch in Anderlecht lustigerweise, aber nicht weit weg von Union, auch nicht weit weg vom Südbahnhof, also von Brüssel-Midi, was so ein bisschen der Brüsseler Hauptbahnhof ist, wäre noch nicht im Namen. Also die waren auch über dick und dünn wirklich Fan vom Verein und Sponsoren. So, und schalten noch weiterhin Bandenwerbung. Dann gab es in Stumelings, das war eine Craftbeer-Brauerei, die das zu zweitiger Zeiten auch gemacht hat, jetzt aber pleite gegangen ist leider. Ich hoffe nicht aufgrund des Sponsorings, sondern einfach generell. Und dann wird unser Frauenteam gesponsert durch das Brussels Beer Project, das auch eine größere Craftbeer-Brauerei ist, die sich auch lohnt zu besuchen. Brüssel hat ja, glaube ich, 20 oder 30 Brauereien mittlerweile auf dem Grundgebiet, was ziemlich viele sind für eine Stadt der Größe. So, aber da machen wir, glaube ich, in einer besonderen Folge nochmal weiter. Insofern, ich hoffe, dass Cantillon auch wieder ins Stadion kommt. Als wir umgezogen sind zu dem Umbau, also 2016, 17, 18, gab es Cantillon und Jupiler im König Baudouin Stadion. Und ich habe dann immer eine Runde Cantillon geholt, weil ich das ganz lecker fand. Alle anderen haben das eher als Strafbier empfunden, weil das ist halt der saure Geschmack auch nicht für jeden was ist. So muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, das ist halt schon was Besonderes auch im Geschmack und wird sich nicht für jeden sofort erschließen. So, ich weiß nicht, wenn ihr das aus Deutschland kennt, vielleicht vergleichbar zu einer Gose aus Leipzig oder Goslar oder halt einer ungesüßten Berliner Weiße. So in die Richtung geht das. Ich habe noch eine Sache, bevor wir gleich weitergehen. Wir müssen noch feiern, lieber Danny. Wir müssen sowieso feiern. Aber wir müssen feiern, dass mit Tribüne Est Union der einzige belgische Verein ist, meines Wissens nach, der Podcasts in allen drei Landessprachen hat.
Das stimmt, das habe ich vor kurzem, irgendjemand hatte das, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, das stimmt. Also es gibt genug Grund zu feiern, der Beginn, der Auftakt Champions League, natürlich auch, dass dieser Podcast in deutscher Sprache, aber auch ein guter Saisonstart, so würde ich es ausdrücken. Wir hatten ja angefangen, wir wollten das alle Vierteljahre machen und dann haben wir gesagt, bei dieser Champions League-Auslosung müssen wir auf jeden Fall drüber reden, uns aber auch in der Liga ein bisschen was passiert. Wir hatten den ersten Spieltag mit einem 1-1 Auftakt und dann 5-0 zu Hause. Und wir zwei waren nach diesen beiden Spielen, insbesondere nach dem 5-0, recht zuversichtlich, dass das ein guter Saisonstart ist. Und so ging es auch grundsätzlich weiter. Wir haben dann in 2-3 in Gent, wir haben 3-2 in Gent gewonnen, wobei die zwei Tore dann sehr spät gefallen sind zum Schluss. Das war erst mit 3-0 relativ souverän und man dachte, das läuft dann so und dann wird es hinten raus unnötigerweise nochmal knapp. Der Anschlusstreffer ist auch in der 95. Minute gefallen. Warst du dort gewesen in Gent, beziehungsweise was hast du für Erinnerungen an das Spiel?
Ja, ich war in Gent. Und habe feuchtfröhliche Erinnerungen an das Spiel. Die Union hat super gespielt und wirklich erst so Ende der zweiten Halbzeit wirklich nachgelassen, wodurch dann die anderen beiden Tore auch entstanden sind. Gent konnte den Schwung da auch nicht wirklich nutzen danach. Hat erst ein Spiel gewonnen, wobei sie dieses Wochenende auch noch nicht gespielt haben. Ich glaube, letztes Wochenende wurde das Spiel auch verschoben, wahrscheinlich weil sie irgendwie gegen Anderlecht oder Club Brügge spielen, die halt europäisch sind und dann werden Spiele verschoben, warum auch immer, so ist das in Belgien. Ja, Union hat super gespielt. Es hat sich gezeigt, dass gegen schwächere belgische Gegner unsere Spielweise komplett funktioniert an der Stelle. Vor allen Dingen, wenn die ein bisschen verunsichert sind. Also das sind natürlich dann auch gute Voraussetzungen. Gent ist ja eigentlich, war ein Verein, die lange in den Top 5 in Belgien war. Mittlerweile hat Union Gent quasi aus den Top 5 so ein bisschen rausgeschmissen, auch formell, was halt weniger Stimmrechte bei Ligenentscheidungen bedeuten. Also die großen Vereine in Belgien haben mehr Stimmen als die kleineren, pro Verein zumindest, und sind so ein bisschen auf dem absteigenden Ast im Sinne von, dass halt deren Finanz- und Einkaufspolitik nicht so funktioniert, dass sie halt einen Kader zusammenstellen können, der auf jeden Fall es schafft, in die europäischen Plätze zu kommen. Ja, Fans von größeren Vereinen aus Deutschland werden das kennen. Seine größeren Vereine sind sehr groß, also als 96-Fan oder irgendwie Hamburg- oder Schalke-Fan wird man dieses Erzählen kennen. Die Frage ist halt jetzt, ob Gent es trotzdem schafft, sich davon zu erholen oder ob das eine größere Absturz bedeutet. Man muss dazu sagen, dass halt außerhalb von den Top 6, 7 in Belgien natürlich die Vereine auch irgendwann schwächer werden. Also ich denke nicht, dass die, obwohl sie jetzt auf Platz 12 sind, Abstiegssorgen haben müssen. Ja, spielerisch war das halt eins der Spiele, wo Kevin Rodriguez angefangen hat sein erstes Spiel ein Tor zu machen. Neben, ich glaube, wer hat noch getroffen? McAllister? Nee.
Also, Zorgana hat geschossen und Leisen.
Ah ja. Zorgana hat getroffen und das ist natürlich eine super Bestätigung für ihn und für unsere Transferpolitik. Er war ja einer der teureren Neuzugänge diese Saison, der aus Charleroi kam und aber auch einfach im Mittelfeld her. Also er ist kein 1:1 Ersatz für Sadiki, das sollte er auch nicht sein. Aber es zeigt sich halt, dass er von der Qualität, also die Qualität mitbringt, dass die Stelle da ähnlich gut besetzt ist. Und ansonsten hat halt viel funktioniert, bis auf die Konzentration zum Ende, die aber beim nächsten Spiel ja dann wieder da war, da kommen wir gleich noch zu. Ist also jetzt nicht so war, dass das schon dann irgendwie ein Zeichen für Dinge, die kommen werden, zu sehen ist.
Genau, also da hatte ich auch keine negativen, also das hatten wir positiv wahrgenommen, dieses Spiel. Es war halt dann plötzlich noch völlig unnötig nochmal knapp. Auf jeden Fall war das nächste spannend, denn dann war es Standard Lüttich. Hat natürlich spannend, bringt immer eine gute Fankulisse mit. Und ich glaube, Standard Lüttich war zu dem Zeitpunkt auch Tabellendritter oder so. Und dann hatte man Spitzenreiter gegen Tabellendritter, auch wenn das relativ wenig nach 3 Spielen natürlich aussagt. Und was besonders war bei diesem Spiel, ist, dass der Keeper gewechselt ist. Wir haben ja den Neuzugang von Sturm Graz. Sehr, sehr groß. Und es gab natürlich so ein bisschen, dass man sagt, Mensch, es läuft ja eigentlich mit dem Keeper, den man drin hat. Warum soll man jetzt wechseln? Er hat es dort gemacht. Weißt du, wie er das erklärt hat, dass er gesagt hat, er will jetzt einen neuen Keeper eine Chance geben?
Ich glaube nicht, dass Poco, ich habe zumindest keine Erklärung gelesen zu dem Zeitpunkt. Ich denke, also ich meine, einfach nominell ist Kjell Scherpen, wenn man das auf Holländisch aussprechen würde, einfach wie Chambare ein bisschen überlegen. Wie hat das super gemacht in den ersten Spielen? Kjell hatte halt gegen Standard dann auch ein Clean Sheet, also hat kein Gegentor gekriegt. Ich hoffe, dass beide weiter aufgebaut werden können. Und es ist gut zu wissen, dass mit Vic da so eine starke Person, auch wenn er noch ein bisschen enfant terrible ist, natürlich nach der Aktion in Genk in den Playoffs letzte Saison, da sich so gut aufbauen konnte. So, und dass Kjell jetzt da ist, ist gut. Ich denke, für die Champions League wird Kjells Erfahrung uns weiterbringen als Weg so, deswegen musste man da irgendwann wechseln und das dann vielleicht jetzt zu machen vor dem großen Spiel, auch wenn es dann aufgrund einer roten Karte gegen Standard auch ziemlich eindeutig war. Also Standard hat gut gespielt, aber hatte keine Chance nach der roten Karte, wenn das so Sinn ergibt. So, das ist natürlich, war natürlich vor dem Torwartwechsel nicht ersichtbar, dass es so laufen würde. Und Standard hat es super gestartet und also nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in den, wie sie gespielt haben. So. Ja, aber das war wahrscheinlich nicht das schwerste Spiel der Saison soweit.
Ja, aber so grundsätzlich, du hattest eine Choreo auch in der Gästekurve. Also von der Kulisse war das, glaube ich, ein gutes Spiel und ein souveränes 3:0, was auf jeden Fall nochmal so ein Achtungszeichen war. Also zumindest, so habe ich das zumindest wahrgenommen, auch in die Liga. Und da war eine große Zufriedenheit da und eine große Freude. Also das 3:0 ging völlig in Ordnung aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Kommentatoren. So, und dann ging es ja zum Aufsteiger. Und da war natürlich das große Thema der Gästeblock. Es gab schon Kritik von Charleroi von den Fans. Standard Lüttich hat es sogar boykottiert, die Fans, weil sie gesagt haben, das passt mit den Bussen nicht und so weiter. Und auch du hast, glaube ich, den Begriff der Sardinenbüchse dort auch übernommen. Also das ist schon ein besonderer Gästeblock, aber nicht im Positiven, richtig?
Ja, also der Neubau, das alte Stadion hieß schönerweise Tivoli. Das neue Stadion heißt leider Easy Arena. So ist ein eigentlich ganz schöner kleines Stadion mit irgendwie 8000 Plätzen. In Belgien ist das Minimum dann 5%. Das heißt, bei 8000, dass, ich glaube, 400 Plätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Es sind nominell 450, wobei das jetzt reduziert wurde nach der Kritik des Charleroi-Spiels. Man hat aber sehr wenig Platz pro Quadratmeter. Es gab einen Fanclub bei Union, die Grognards, die gesagt haben, wir raten Frauen, was so ein bisschen misogyn ist, und Kindern davon ab hinzufahren. Mein Fanclub hat das nicht ganz übernommen und hat gesagt, wir raten keinem ab. Wir sagen aber, dass Leute, die irgendwie an Klaustrophobie leiden oder vielleicht planen, mit kleinen Kindern hinzufahren, sich das gut überlegen sollten. Ich war leider nicht vor Ort, hat sich aber bestätigt, dass es einfach sehr wenig Platz ist und dadurch, was es halt bedeutet, wenn man dann da ist, ist halt nicht nur, dass man die ganze Zeit sehr eng auf dem Raum steht mit anderen Menschen, sondern dass man auch schlecht Luft kriegt. Also nicht im Sinne von, dass man irgendwie ersticken muss, aber ich weiß nicht, ob ihr das von Konzerten kennt. Ich hatte das bei schlecht gelüfteten Konzerthallen in meiner Jugend, die alte Stadionsporthalle in Hannover zum Beispiel, dass es halt einfach unangenehm ist und schwieriger wird, Sauerstoff aufzunehmen mit jedem Atemzug, sage ich mal. Und das scheint ähnlich gewesen zu sein. Ja, da ich nicht da war, kann ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube, die Parksituation mit den Bussen, es wird dran gearbeitet. Das heißt nicht, dass sie zurzeit besser wird. Wenn ihr auswärts irgendwo fahren wollt in Belgien, würde ich euch das jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, von dem, was ich gehört habe.
Was halt schade ist, weil es natürlich schon der Gegner ein Verein ist, ein Verein mit einer langen Tradition und eben auch einer großen Fanschar. Also das ist schon von der Unterstützung her auf jeden Fall ein Mehrwert von der Liga, aber eben nicht vom Stadion. Das, glaube ich, darf man einfach so sagen. So, aber dieses Spiel ging 0-0 aus. Nochmals der Aufsteiger gegen den Meister. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man sich manchmal schwer tut, aber es war tatsächlich so, dass dieses 0-0 in Ordnung geht. Also, dass der Aufsteiger dort wirklich eine starke Partie gezeigt hat, man keine wirkliche Lösung gefunden hat. Was mir ein bisschen neu war, ist, ich dachte, in Holland ist es beschlossen worden, das so ein bisschen zu verbieten, diesen Kunstrasen. Also das ist ein Kunstrasenplatz gewesen. Der Trainer hat das nicht als Entschuldigung zugelassen. Unser Kapitän hat so ein bisschen versucht zu sagen, zwar nicht leicht auf diesem Platz zu spielen, aber Trainer hat gesagt, das kann nicht als Ausrede gelten, weil wir haben das auch geübt, haben darauf trainiert etc. Aber das war schon ein Spiel, wo es auch so im Fanumfeld kritische Stimmen gab und gesagt hat, man hat gesehen, wir haben ja keine Lösung. Darüber müssen wir reden und darüber müssen wir diskutieren. Wie hast du die sportliche Leistung des weltbesten Vereins wahrgenommen?
Ich habe sie nicht so schlecht wahrgenommen, wie sie wahrscheinlich war letztendlich. Ich habe halt gesehen, dass es ineffizient war. Ich habe aber nicht wahrgenommen, dass es so katastrophal war, wie es dann letztendlich war, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich auf Reisen war und das Spiel nicht ganz so konzentriert geguckt habe. Es lässt sich festhalten, dass alle gesagt haben, dass es das schlechteste Spiel diese Saison war und wahrscheinlich auch das schlechteste Spiel, wenn man die gesamte zweite Hälfte der letzten Saison mit reinnimmt. Vielleicht seit dem Pokalspiel, wo wir rausgeflogen sind letzte Saison, dem 1-5 in Antwerpen. Ich zum Kunstrasen, ich verstehe nicht, warum da ein Kunstrasen erlaubt wird. Und ich denke, dass zwei Dinge wahr sein können zur gleichen Zeit. Der Kunstrasen hat nicht geholfen und ist schon problematisch und war komisch. Und ich glaube, wir haben auch einen Kunstrasen trainiert, der so ein bisschen anders war. Und das war dann jetzt nicht so effektiv fürs Training wie gedacht. Gleichzeitig ist das keine gute Ausrede und keine Erklärung für einen Verein, der Champions League spielt, der die Spieler hat, die so gut sind wie Union. Kann man dann trotzdem festhalten, dass da ein Problem mit den Spielern und auch mit der Einstellung der Spieler war bei dem Spiel. Und ich würde sagen, dass das mit dem Kunstrasen da keine Erklärung für ist. Auch bei der Champions League werden wir Situationen haben, wo manche Sachen im Umfeld anders sind. Irgendwie, man denke vielleicht an das Spiel in Atletico, einfach von der Spannung und dem Einsatz der Fans. Das werden unsere Spieler nicht von irgendwo anders her kennen bis jetzt.
Man hat letztendlich, glaube ich, kam halt mehres zusammen, dass man im Prinzip mit dem 0-0 eben dann auch die Tabellenführung nochmal, wir sind zum Anfang der Saison, das spielt alles keine Rolle, dann hergegeben hat, aber da kam, und dass viele halt sehr enttäuscht waren. So, jetzt stehen wir vor dem Derby gegen Anderlecht. Anderlecht hat ein Spiel weniger als wir, Tabellenplatz 4. Ich glaube, das eine Spiel hat wahrscheinlich was damit zu tun mit der Europa-Qualifikation. Grundsätzlich würde ich sagen, die sportliche Unzufriedenheit rund um Anderlecht ist groß. Wie gehen wir denn in dieses Derby hinein? Was hast du für, also du wirst ja nach dem Spiel noch uns eine Sprachnachricht schicken. Was denkst du denn, was erwartest du vom heutigen Spiel?
Also wie gesagt, Anderlecht ist in einer Krise und zwar nicht nur in der grundsätzlichen Krise, in der sie sind, seitdem sie nicht mehr Meister werden regelmäßig und Club Brügge sie halt als größter Verein oder erfolgreichster Verein in Belgien verdrängt hat und Union auch als zumindest sportlich erfolgreichster Verein in Brüssel. sondern auch wirklich in dieser Saison mit einer Krise gestartet. In der Liga geht's okay, aber sie haben halt sind in der Europa League Quali gestartet und sind sowohl, ich weiß gar nicht mal den Verein, gegen den skandinavischen Verein und aus der Europa League rausgeflogen und jetzt gegen AEK Athen auch aus der Conference League Qualifikation. Das heißt, dass sie ein Spiel weniger haben, hat ihnen da auch gar nicht so viel gebracht. Und insofern ist der Trainer Hasi auch angeschlagen. Wir sind auch angeschlagen, aber natürlich, also nach dem Spiel gegen Laloviere, da hatten wir es gerade drüber, aber nicht in der Art und Weise, wie irgendwie einheitlich das ist. Und ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es klappt, dass der Einsatz stimmt und dass halt das, was gegen Laloviere nicht geklappt hat, wieder funktioniert und sowohl Konzentration als auch Motivation der Spieler halt das Derby annimmt und das Derby einfach gewinnt. Also Derby ist halt auch immer, du musst es annehmen und dann hoffen, dass du diese Mischung aus Konzentration und Einsatzwillen bei dir besser stimmt als beim Gegner und dann gewinnst du das Derby. So, also das, wenn man so will, ziemlich einfache, also natürlich nicht für die Leute, die es machen, aber ziemlich auf den Punkt gebrachte, einfache Formel, um so ein Derby zu gewinnen, aus meiner Sicht. Und an sich stehen wir halt auch besser da als Anderlecht. Wir haben Spieler, die besser funktionieren. Spielen halt jetzt unsere erste Champions, die Gruppenphase, das, wo Anderlecht sich eigentlich selber sieht, vom Anspruch her nach wie vor. Und ja, ich hoffe einfach, dass das dann der Ausrutscher ein Ausrutscher war und nicht irgendwie ein Krisenauftakt bei uns. Weil das ist halt das andere. Da ist natürlich auch immer eine Gefahr drin. So ein Derby macht es einfacher für Spieler, sich zu motivieren und über sich hinauszuwachsen. Und wenn Anderlecht das besser gelingt als bei uns, kann Anderlecht sich so ein bisschen ansatzweise anfangen, aus der Krise zu schießen, während dann bei uns nicht die Krise richtig losgeht, aber es halt mehr als ein kleiner Stolperstein war mit dem zweiten Unentschieden. Ja, sondern mehr. Und wir haben ja, ich glaube, also wir haben in der zweiten Liga noch ein Pokalspiel gegen Anderlecht gehabt. Das war das erste Aufeinandertreffen in irgendwie 30 oder 40 Jahren. Das haben wir gewonnen. Und dann hatten wir, ich glaube, 9 Spiele ungeschlagen gegen sie. Die haben dann zwischendurch ein Pokalspiel verloren und jetzt ein Ligenspiel unentschieden gehabt, aber haben halt eigentlich eine Serie gegen Anderlecht, die seinesgleichen sucht in Derbys. So, also vielleicht Celtic und Rangers haben da nochmal Vergleichbares gehabt oder so. Oder beim Eishockey Hannover Indians gegen Hannover Scorpions haben immer gewonnen bis vor das letzte Saison. So, aber aus dem Fußball kenne ich so eine Serie von 2 Vereinen, die eigentlich finanziell und so auf Augenhöhe sind, eigentlich nicht.
Ja, dann würde ich sagen, also es gibt natürlich noch um Union viel zu besprechen. Wir könnten über den 400.000 Euro Rolls-Royce unseres ehemaligen Spielers Dennis Unterfreden. Wir könnten darüber reden, wie der Wechsel von Victor Boniface nach Mailand gescheitert ist und was er jetzt für Optionen hat. Aber all das, da gibt's genug im Netz zu lesen. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nochmal das Thema Champions League, freuen uns dann, wenn André uns besucht und ein bisschen zu Atletico Madrid was sagt. Und danach wirst du zum Heimspiel gehen, wirst die Stimmen von vor Ort sammeln. Ich werde am Fernseher sitzen. Und so haben wir vielleicht nochmal 2 Nachrichten zum Schluss, die wir in den Abspann integrieren können, somit wir das Spiel auch noch gebunden haben. Und dann schauen wir mal, wann wir uns wiederhören. Wir haben ja gesagt, wir machen es alle Vierteljahre, haben das sofort natürlich gebrochen, weil die Champions League so spannend war. Und es passiert eben eine ganze Menge Union. Wir würden dann eben die nächste Episode in dem Moment, wenn wieder was Spannendes ist oder spätestens nach dem ersten Champions League Spiel, ich denke, da wird man schon automatisch das nochmal auswerten wollen. Wir starten auf jeden Fall, könnt ihr dem Instagram-Kanal folgen und dort werdet ihr auch entsprechend informiert und wir freuen uns über Rückmeldungen. Ich denke, Justus und sein Fanclub ist bekannt, da wisst ihr die Kontaktdaten, ich würde die auch nochmal mit in die Sendungsnotizen packen und ansonsten könnt ihr die Podcast-Episoden immer auch kommentieren, entsprechend mailen. Es wird bald auch nochmal eine neue Domain geben, damit das alles passt und verständlich ist. Es transformiert sich so ein bisschen der Podcast gerade, aber ihr findet das auf jeden Fall immer wieder unter diesen entsprechenden Seiten den entsprechenden Link. Okay, dann reden wir über Champions League oder gibt's noch was rund um die Liga zu sagen?
Nee, ich glaube, das ist damit dann auch durch.
Ja, und dann freuen wir uns, in dieser Podcast-Episode einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. André Kahle ist Atletico Madrid-Experte und leidenschaftlicher Fan. André, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, recht herzlichen Dank an euch. Ich bin total perplex, denn damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich jemals in einem Podcast zu einem belgischen Fußballverein auf Deutsch etwas zu Atletico Madrid auf Spanisch quasi sagen darf oder als spanischer Verein. Es ist herausragend, das Internet ist grandios, Social Media ist grandios, die Menschen sind grandios, wir müssen positiv sein.
Auf den Punkt getroffen, und was grandios ist, ist auch deine fantastische Arbeit rund um den Verein. Aber lasst uns ganz kurz über die Auslosung sprechen. Justus, für uns war es das erste Mal, dass wir in der Champions League Auslosung sehr aufgeregt zugeschaut haben. Das ist bei dir nicht das erste Mal gewesen. André, wie hast du die aktuelle Auslosung wahrgenommen?
Oh, ich will euch jetzt echt nicht die Emotionen rauben, ja. Aber ich sag's mal so. Ich kenne das ja auch. Es hat ja lange, lange, lange auch für mich gedauert, dass Atletico in die Champions League kam. Das ist jetzt natürlich ein bisschen länger her. Aber da saß ich auch vorm Rechner, wenn die da diese Kugeln gezogen haben, da war ich ganz aufgeregt. Und wenn ich jetzt ehrlich sein darf, also diesmal war es ein bisschen anders und die letzten Male auch. Ich erfahre, dass Auslosung ist überhaupt nur dadurch, dass auf einmal schlagartig auf meinem Handy es abgeht wie sonst irgendwas, weil natürlich sich alle an mich erinnern, insbesondere aktuell alle aus dem hessischen Bundesland. Liebe Grüße an die Frankfurt-Fans. Und dann natürlich Bitten um Karten haben etc. pp. Und ganz, ganz selten kommt auch so eine tolle Anfrage wie von euch durch. Aber tatsächlich, ja, also Auslosung ist mir etwas ferner geworden im Laufe der Zeit. Das muss ich leider zugeben.
Das kann ich gut nachvollziehen. Justus, wie hast du diesen Donnerstag erlebt?
Ja, ich war ein bisschen aufgeregter und konnte das alles live sehen und habe mir die Zeit auch genommen. Ja, und habe mich aber, also in erster Linie war es für mich jetzt, das war zum einen schön, Union dann auch da zu sehen, zum anderen aber auch einfach die Reiseziele so geliefert zu kriegen. Also ich habe vor, auch einige der Auswärtsfahrten mitzumachen, und dann ist das natürlich nochmal eine andere Bedeutung bei so einer Auslosung, auch wenn man dann früh gucken kann, welche Flüge nehme ich jetzt oder welche Züge, wie mache ich das. Gut, das ist jetzt seit dem letzten Jahr, wo halt nicht feststeht, wann gespielt wird. Es kam ja erst am Samstag raus, nicht am Donnerstag. Ein bisschen was anderes, aber ja, also das, so habe ich das erlebt. Mein Fanclub, das habe ich leider nicht geschafft, hat sogar auch die Auslosung zusammen in einer Kneipe, also in einer unserer Stammkneipen geguckt. Natürlich eine ziemlich coole Aktion auch. Da war die Euphorie nochmal größer, wobei im Fanclub halt dann auch zum Beispiel ein großer Galatasaray-Fan mit dabei ist. Wir sind ja oft Zweitfans bei Union quasi, also zu Zweitmannschaften. Auch ein Inter-Fan war dabei, aber ich glaube, der war nicht in dem Pub.
Im Prinzip muss man sagen, dass das mit den Kugeln sich so ein bisschen relativiert. Da spielen Kugeln eine Rolle, spielt auch der Computer eine große Rolle. Es gibt letztendlich 4 Töpfe. Es ist so, dass man, glaube ich, nicht gegen denjenigen aus demselben Land gelost wird, aber dass es eben passieren kann, bis 2 aus einem anderen Verband, den man als Gegner hat. Im Ergebnis ist das dann zumindest für uns so. André, müssen wir nochmal speziell beleuchten. Wir haben PSV Eindhoven. Die Termine stehen mittlerweile auch fest zu Hause. Auswärts, wir haben Atletico Madrid am 4. November auswärts. Galatasaray, ich krieg's nicht hin, auswärts am 25.11. Und dann dürfen wir im Januar 2026 in der Allianz Arena bei Bayern München spielen. Das sind schon tolle Auswärtsspiele, Justus, oder?
Ja, definitiv. Jetzt aus dem ersten Top ist für uns Deutschsprachige natürlich Bayern sehr hoch anzusiedeln. So, das Einzige, was auffällt, ist, dass die 4 Auswärtsblöcke, also ich weiß nicht, bei Atletico ist es besser, als es vorher war, glaube ich, und nicht so schlimm wie bei Valladolid, glaube ich. Aber, also nicht das Schlimmste in Spanien, aber die 4 Auswärtsblöcke sind jetzt auch nicht die besten. So, also ich hätte in Deutschland auch ganz gerne Dortmund gehabt, aus dem Grund, dass man halt näher am Rasen dran ist und nicht so weit oben. Aber ja, das ist das, was mir dazu einfällt. Aber schöne Reisen, schöne Zeiten auch, also Atletico und Gala natürlich nah aneinander, das sind nur 2 Wochen, aber da das im November ist, das sind noch 3 Monate hin, können die meisten Leute hoffentlich, die wollen Urlaub einreichen und schaffen das dann auch beides mitzunehmen.
Max Eberl hat gesagt, das ist ein entspannendes Programm und freut sich, dass mit Union in neuer Verein die Runde bereichert. Wie ist das Los Union in Spanien wahrgenommen worden, André?
Ja, also auch da ist es natürlich ganz klar so, dass der belgische Fußball bei den Spaniern jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste sitzt, was jetzt das Wissen angeht. Ich sag mal, ob da jetzt Brügge kommt, Anderlecht oder ihr, das ist dann interessant die Woche, bevor es dann losgeht. Aber tatsächlich hat das gar nichts irgendwie mit Arroganz und Falscheinschätzung zu tun. Sondern jedes Jahr kommen viele, viele Teams und jetzt aufgrund dieses neuen Ligasystems ist das ja auch nochmal ein bisschen aufgeblähter. Und tatsächlich, es ist ja dann irgendwo auch Tagesgeschäft. Ich meine, ihr seid jetzt seit 90 Jahren mal wieder ganz vorne mit dabei und dann auch in der Champions League, da ist die erste Runde absolut was Besonderes. Aber das Tolle für mich als Atletico-Fan ist ja, dass wir seit, glaube ich, 13 oder 14 Jahren gefühlt am Stück in der Champions League spielen. Und da ist es wiederum als Fan interessant. Das hilft mir jetzt nichts, dass ihr nach Madrid kommt. Aber umgekehrt wäre es natürlich ein Renner gewesen. Also umgekehrt wäre ich natürlich direkt nach Belgien gefahren. Und zum Thema Auswärtskarten, weit weg vom Rasen. Also Justus, das geht für euch beide. Ich sag mal, wenn ihr jetzt nach Madrid fahren würdet, glaube ich, habt ihr gute Chancen, wenn ihr nochmal anruft vorher, dass ihr relativ nah am Rasen sitzen könnt. Das Angebot kann ich jetzt nicht für alle Auswärtsfans hier quasi veröffentlichen, aber ich sag mal, für euch beide, da finde ich eine Lösung. Ja, und ansonsten, also jetzt müsst ihr entscheiden, was immer wichtiger ist. Also ich freue mich ja über sportlichen Erfolg, deswegen muss man immer gucken, da sind ja starke Gegner meist nicht attraktiv, aber ey, ganz ehrlich, für die erste Runde, wie viel geiler hätten denn eure Lose sein können, gerade für die Auswärtsspiele, ja? Also Eindhoven ist ein Katzensprung, ich weiß nicht, ob sowas wie Länderderbys gibt, aber das käme ja nah dran. Dann Atletico, die Stadt Madrid, eine der schönsten Städte Europas, neben Rom vielleicht. Bayern München, du hast es gesagt, als deutschsprachiger Fan muss. Und tatsächlich auch Istanbul ist relativ einfach zu erreichen und ist auch ein hochattraktives Los. Ja, und zu Hause habt ihr doch auch nur Knaller. Also ich bitte euch, da kann man auch sagen, alles gut gelaufen.
Nein, nein, da hast du völlig recht. Das ist ein super hochwertige Lose. Also jetzt die größten, also wenn Bayern nicht dazu zählt, was wohl manche Engländer nicht mehr machen, habe ich auf Social Media wahrgenommen. Und Atletico ist ja dann historisch auch, nichts für ungut, ein bisschen kleiner als Real und Barca, zumindest in der englischen Wahrnehmung, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben ja auch Englisch, also Fans aus England. Die waren zum Teil, da waren welche, die ein bisschen enttäuschter waren. Aber die Italiener sind alle zufrieden. Ich bin zufrieden, vor allen Dingen auch. Schöne, sehr schöne Auswärtsfahrten, alles machbar. Und halt dieses große Gefälle von wegen, wir kriegen eins auf jeden Fall auf einen auf die Mütze. Haben wir jetzt bei zwei Gegnern, würde ich sagen, so, also wo zu erwarten ist, dass wir einen auf die Mütze kriegen. Und bei allen anderen, wenn man überlegt, gegen wen wir gespielt haben, und gut, Inter heim könnte nochmal auch so sein, also 2-3, Marseille oder Newcastle können wir vielleicht auch schlagen, auch wenn Newcastle natürlich das Zehnfache des Budgets hat.
Ja, da könnt ihr in der Zwischenrunde dann auf Real und Barca treffen, das ist doch wunderbar.
Ja, ja, genau. In der zweiten Zwischenrunde dann. Aber ja, es ist auch erstmal geht's darum, da Erfahrung zu sammeln und sich gut zu schlagen. Und ich denke, alles andere wird sich daraus ergeben. Istanbul kennen wir schon. Wollte ich vielleicht noch einmal einwerfen für die Deutschsprachen, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben. Wir haben sowohl am Anfang der letztjährigen Europa-League-Saison als auch in der Conference-League-Saison davor gegen Fenerbahce gespielt, auch jeweils in Fenerbahce. Also die Conference-League war heim und auswärts. Das heißt, Istanbul ist für die Auswärtsfahrer schon so ein bisschen ein Begriff, ja, aber trotzdem auf jeden Fall den Besuch auch wert und halt auch bezahlbar von den Flügen aus Brüssel.
Dann machen wir es nochmal rund, die Heimspiele gegen Newcastle, gegen Inter Mailand, gegen Olympique Marseille, was natürlich eine besondere historische Bedeutung hat, weil das erste europäische Spiel von Olympique Marseille war 1962 im Messepokal gegen Union und das letzte Heimspiel am 28. Jänner gegen Atlanta Bergamo. Vielleicht letzte Frage zur Auslosung, André. Das ist jetzt das zweite Jahr dieser besondere Modus. Da gab es viele Kritik, aber so grundsätzlich 8 verschiedene Gegner, das hat natürlich auch was, oder?
Also die Frage darfst du keinem Atletico-Fan stellen, ne? Also Atletico-Fans, ihr werdet es merken, wenn ihr in Madrid seid. Ich weiß, ich kenne nicht viele Stadien, aber eines davon ist das Metropolitano, in dem, wenn die UEFA-Hymne, diese Champions-League-Hymne gespielt wird, das gesamte Stadion atemberaubend pfeift. Die UEFA ist bei Atletico nicht hoch angesehen als Konstrukt und auch in der letzten Runde zeigte es sich, dass vielleicht manchmal nicht jede neue Änderung auch gleich toll ist. Also Atletico ist durchmarschiert durch die Ligaphase und ist dann ja direkt ohne diese Zwischenrunde ins Achtelfinale gekommen. Und wenn der Dank dann ist, dass man Real Madrid zugelost bekommt und wenn dann noch der Dank ist, dass man Elfmeterschießen verschaukelt wird, dann ist natürlich die Frage schon, was soll das? Vorher gab es ja die Gruppenphasen und danach gab es ja sofort das Achtelfinale und ich meine mich zu erinnern, dass man da nicht ins gleiche Land zugelost werden konnte. Und tatsächlich, ich meine, wir reden hier über UEFA-Pokal oder europäischen Wettbewerb, die Champions League. Also ich möchte nicht immer gegen Barcelona und Real direkt im Achtelfinale spielen oder wenn ich Bayern-Fan wäre, gegen Dortmund und Leverkusen und ihr könnt euch das weiter ausmalen. Das Spannende sind doch gerade Mannschaften, wie ihr anfeuert oder was weiß ich was, irgendeine französische Mannschaft, eine italienische Mannschaft, ist egal. Ich will in Europa reisen und daher ist diese Neuerung, ja, mehr Spiele ist interessant, aber hinten raus ist es natürlich extrem dünn.
André, im Frühjahr, ich meine 2012, kann sein, dass ich mich jetzt im Jahr vertue, hat Atletico das für dich wahrscheinlich Glück gehabt, gegen einen anderen Verein zu spielen, den du gerne magst. Wie war das für dich jetzt? Vielleicht haben wir Zuhörende, die
Union
ganz cool finden und Bayern auch, deswegen die Frage.
Ja, unglaublich, unglaublich. Also ich meine, du hast es jetzt ja ein bisschen angeteasert. Hier ist es ja so, ich bin gebürtiger Hannoveraner und mein Heimatverein ist natürlich Hannover 96. Und mein Herzverein ist Atletico. So versuche ich das immer ein bisschen darzustellen. Und für beide schlägt meine Euphorie und mein Herzen. Aber es war überhaupt niemals absehbar, dass es eine Situation geben könnte, wo Atletico Madrid auf Hannover 96 im europäischen Wettbewerb. Und man muss ja mal fairerweise sagen, das war jetzt ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Vorrunde UEFA-Cup oder Intertoto-Cup oder sowas, sondern wir reden ja hier über ein Spiel in der Europa League, wo am Ende der Gewinner dieser Partie ja auch die Europa League gewonnen hat. Und ich wage mich weit aus dem Fenster, auch Hannover 96 hätte in diesem Jahr, wären sie gegen Atletico weitergekommen, hätten durchaus Chancen gehabt. Das war einfach der Wahnsinn, sowohl in Madrid als auch in Hannover. Also, ja, mega. Und das müsst ihr mitnehmen. Und das wäre auch meine Botschaft an euch. Nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt. Diese Erfahrungen, diese mit Freunden unterwegs sein, europäische Städte kennenlernen. Also das ist ja wohl die beste Medizin zur aktuellen politischen Lage. Dementsprechend geht raus, öffnet eure Herzen, auf geht's. Nehmt alles mit, was geht.
Wunderbar.
Das werden wir tun.
Das werden wir tun. Ich will dich natürlich nicht so schnell entlassen und auch die Überleitung nochmal nutzen. Kannst du nochmal deine Verbindung zu Atletico, wenn ich es richtig gelesen habe, begann alles 2002 und das ist ja alles so groß geworden und so eindrucksvoll. Am Ende steht dann auch ein umfassendes Buch, was ich euch gerne ans Herz lege. Aber vielleicht an den Anfang, wie ging das los, deine Liebe zu diesem Verein?
Jetzt merke ich auch, wie alt ich in der Zwischenzeit geworden bin. Es ist ja eine ganz andere Welt gewesen. Also ihr müsst euch das ganz kurz vorstellen. Ich versuche euch mal mit auf die Reise zu nehmen. 2002, ihr erinnert euch oder auch nicht, war die WM in Südkorea und Japan. Und damals gab es kein Social Media. Also es gab kein Facebook oder zumindest hat das kaum jemand benutzt irgendwo. Es gab kein Twitter und nix. So, was haben also die Leute gemacht? Internet gab es schon. Es gab sogenannte Foren. Und in diesen Foren konnte man halt, ja, Dinge posten und diskutieren. Ja, und da war es halt so, da hat jemand ein Managerspiel aufgesetzt und zur WM. Und man musste sozusagen fiktiv, also man hat eine Mannschaft bekommen, die es tatsächlich gab. Ich hatte zufällig Südkorea bekommen. Und man musste so fiktive News schreiben und so ein Zufallssystem hat dir gesagt, der und der ist jetzt verletzt oder der und der hat eine gelbe Karte und so gehen die Spiele aus. Man musste aufstellen, aber man musste halt selber Content schreiben, auch kein ChatGPT, nix, selber. So, und ich habe mich da echt bemüht, habe mich da reingefuchst und konnte zu dem Zeitpunkt, kannte ich auch die gesamte südkoreanische Mannschaft mit Vor- und Zunahmen und hast du nicht gesehen. Und weil ich das offensichtlich ganz brauchbar gemacht habe, hatten die gesagt, pass auf, wir starten eine spanische Liga. Und da darfst du da mitmachen und dann kriegst du auch einen Verein. Ich so, jawoll. Und dann wollte ich natürlich Barcelona oder Real Madrid haben, klar. Aber bekam ich nicht. Bekam Atletico. Und da dachte ich mir, was soll das denn? Das waren Aufsteiger aus der zweiten Liga. Und dann haben die mir noch erzählt, ey, da sind super geile Spieler hier, so wie Dimitrio Albertini. Und ich so, ja, ist ja herausragend. Und dann habe ich aber halt gesagt, ja komm, ich mach das und habe mich dann reingefuchst. Ja, und dann ist es, wie es halt so läuft. Also das Wort gab es damals noch nicht, aber letztendlich ist es so eine Art Rabbit Hole gewesen, ja. Man hat sich immer tiefer reingegraben und immer tiefer, ja, damit informiert und dann sprang irgendwann ein Funk über. Man hat selber noch gar nicht gemerkt. Und damals gab es, und jetzt kommt vielleicht sogar die Verbindung zu euch, damals gab es noch keine englischsprachigen Webseiten oder irgend sowas. Also Atletico hatte eine spanische Webseite, auch eher unprofessionell als irgendwas anderes. Und es gab keine Übersetzer-Tools in dem Sinne. So, was hat man also gemacht? Man hat geguckt, ob man englischsprachige News findet. Und die gab es. Es gab ein Forum von Kevin van Loo. Und jetzt vom Namen her müsste es bei euch schon klingeln. Der klingt ja schon ein bisschen belgisch, tatsächlich.
Leicht.
Das ist ein Belgier. Und der hat den größten Atletico Madrid-Fanclub Europas. Und der sitzt in Belgien. Die Diabolos. Und, aber ganz nette, ganz nette. Und der hat halt die Möglichkeit uns ermöglicht, ja, uns auf Englisch über unseren Lieblingsverein Atletico auszutauschen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir mal nach Madrid fliegen. Und dann sind wir zum Centenario, dem 100-jährigen Geburtstag des Vereins, dort gelandet. Und diese Emotion, diese Momente, wir wurden da ja auch wirklich wie VIP-Leute da behandelt, haben unfassbare Erfahrungen gesammelt. Und das war im Prinzip der Startschuss. Da war das, war der Virus Rochi Blanco im Blut. Ja, und ab da ging das dann ab. Und witzigerweise, diese Verbindung, die ist jetzt ja schon ein paar Jahre alt, du hast es ja vorhin erwähnt, netterweise, ist immer noch da. Also Kevin ist immer noch ein Top-Freund von mir. Und bei Spielen, wenn wir jetzt durch familiäre Verbindungen und so weiter, ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber ganz generell, wenn wir uns bei Spielen noch irgendwo treffen, meistens als auswärts, ist es ja wie vor gefühlt 25 Jahren, es ist grandios, also toll. Und ich wette mit euch, die Belgier kommen auch zu eurem Spiel.
Das, da bin ich ziemlich sicher. Sag, und deine Funktion heute, das ist ja jetzt tatsächlich 23 Jahre später, beziehungsweise 22 nach dieser 100-Jahr-Feier. Deine Funktion heute, du bist Fanclub-Präsident, richtig?
Genau, wir haben den ersten und größten deutschen Atletico Madrid-Fanclub damals dann auch direkt gegründet. Seitdem darf ich da Präsident sein, warum auch immer werde ich wiedergewählt. Und ja, von einer fixen Idee von vielleicht so 5, 6 verrückten Deutschen sind wir jetzt bei nahezu knappe 150 Mitglieder. Wir haben 3 Dauerkarten im Stadion. Ja, also es ist relativ groß geworden und trotzdem nicht anonym. Also das ist das Tolle. Man trifft sich halt immer mal wieder. Zum Beispiel jetzt, du hattest es vorhin gesagt, ich bin 96-Fan. Da spielt 96 gegen Magdeburg. Einer aus unserem Fanclub ist Magdeburg-Fan. Dann trifft man sich vor und nach dem Spiel, ja. Und solche Geschichten gibt's halt immer wieder. Und das ist das Tolle. Fußball verbindet, Fußball schafft Freundschaften, Fußball baut Ressentiments ab. Und es ist also herausragend. In meinem Leben würde sehr, sehr viel fehlen, wenn ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte.
Ganz fantastisch. Um noch ein bisschen für den 4. November zu werden, was, wenn du Atletico Madrid beschreiben müsstest, was macht diesen Verein so besonders, was macht die Identität dieses Vereins aus?
Ganz viel, tatsächlich ganz viel. Jetzt versuche ich mal runterzubrechen, was so das Wichtigste ist. Heutzutage im Geschäft Fußball ist das natürlich ein bisschen albern, das weiß ich auch, aber Atletico Madrid ist und war immer der Arbeiterverein, der Verein der kleineren Leute. Also ich sag mal, die Pichos, die Hochnäsigen, die mit ein bisschen mehr Geld und die vielleicht auch mit ein bisschen weniger Selbstvertrauen oder kürzeren Körperteilen, die sind dann eben zu Real Madrid gegangen, weil das natürlich da der Erfolg ist, der Glamour, das ist das Gute. Das ist in Spanien relativ offensichtlich und die arbeitende Bevölkerung, die Indios, so werden sie genannt, also die Menschen aus Südamerika insbesondere, die haben sich immer zu Atletico zugehörig gefühlt. Und das sieht man auch am Spielstil und in der Aufstellung der Mannschaft. Wir haben immer sehr, sehr viele Südamerikaner, insbesondere aus Uruguay oder aus Argentinien. Wir haben jetzt ja auch seit Jahren mit Diego Simeone einen argentinischen Trainer. Und diese Spielweise ist halt schon sehr, ja, kämpferisch, körperbetont, spielerisch nicht limitiert, aber natürlich nicht hier so ein Tiki-Taka-Fußball wie Barcelona oder vielleicht auch so einen schönen Offensivfußball wie bei Real Madrid. Das ist schon ein bisschen was anderes. Und ja, also das ist halt für Atletico-Fans auch unglaublich wichtig. Diese Leidenschaft auf dem Platz und dann eben auch die Leidenschaft im Publikum. Also die Fans sind tatsächlich in Europa ganz, ganz, ganz weit vorne anzusiedeln, was Stimmung und Leidenschaft angeht. Und jeder, der, ich sag mal, Atletico einmal erlebt hat, der wird das in Erinnerung behalten. Ob positiv oder negativ, muss dann jeder für sich entscheiden. Aber Atletico bleibt im Kopf, das auf jeden Fall, ja.
Und euer Stadion, ich habe gefunden, dass es besonders irgendwie lichtstark wegen LED ist, das weiß ich nicht, markante Dachkonstruktion und 2017 neu eröffnet, richtig?
Genau, wir hatten ja vorher das Vicente Calderón, so ein typisches spanisches Stadion, so eine Art Schwarzbau, völlig ohne irgendwelche Zulassungen gebaut, sah auch entsprechend aus dann zum Schluss. Also da wärst du als Gästefan überhaupt nicht gerne gelandet, aber war natürlich Leidenschaft und Seele dieses Stadion. Und dann sind sie ja umgezogen ins Metropolitano, etwas außerhalb, das Calderón lag ja mitten in der Stadt, jetzt ist es ein bisschen außerhalb Richtung Flughafen. Und es ist ein absolut modernes, tolles, stimmungsgewaltiges Stadion, riesengroß. Ja, das ist halt natürlich dann der nächste Schritt in so einer Entwicklung zu einem absoluten Top-Verein. Und ja, ich würde schon sagen, es ist eines der schönsten Stadien Europas. Nicht, weil ich Atletico-Fan bin, sondern tatsächlich, weil es ein wirklich, wirklich schönes Stadion ist. Und ja, toll, ja, hat LED. Okay, gut, besondere Dachkonstruktion hat es auch, hat auch Toiletten. Also da weiß ich nicht. Aber Stimmung und dieses Ambiente, das hat's auch und das macht wirklich Spaß.
Wer sich vorbereiten will für den 4. November, der findet im Buchhandel ein Buch 111 Gründe, Atletico Madrid zu lieben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du der Kopf dahinter, also der Autor, der draufsteht, aber es ist eine Arbeit von vielen aus Mitgliedern aus deinem Fanclub.
Genau.
Und da, ihr habt damit viel Leidenschaft dieses Buch erstellt.
Absolut, es sind halt ganz, ganz viele persönliche Anekdoten, persönliche Einsichten, weil das ist ja auch gerade das Spannende bei uns. Ich sag mal, ich bin eine deutsche Kartoffel, was hab ich denn mit Spanien zu tun, ja? Nix. Also wenn jetzt mein Opa Spanier gewesen wäre, okay, aber ich habe halt eine Verbindung aufgebaut zu etwas, wo ich eigentlich gar keine Verbindung zu hatte und so geht's vielen. Und wir haben natürlich auch Spanier bei uns im Fanclub, die eben den Opa oder die Oma hatten, die sie dann mitgenommen haben ins Stadion. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz interessant zu sehen, wie viele verschiedene Ansätze zum gleichen Ziel führen. Und da gibt's auch kein besser oder schlechter, sondern jeder hat da seinen eigenen Weg. Und das ist immer spannend, wenn man sich darauf einlässt, mal zu gucken, wie ticken Menschen, warum ticken Menschen so? Und am Ende kommen sie, obwohl man so verschieden ist, doch im Prinzip zum gleichen. Das ist wirklich herausragend spannend. Ja, und ganz, ganz viele so kleine Anekdoten oder auch witzige Facts, die man sonst vielleicht auch gar nicht wissen würde. Atletico ist, das möchte ich, wenn ich die Chance hier habe, einmal ganz deutlich sagen, ein viel, viel sympathischerer Verein, als er in der deutschen Medienlandschaft gemacht wird oder auch wurde insbesondere. Und auch, ihr werdet es mir nicht glauben, ein Diego Simeone ist ein unglaublich sympathischer Sportsmann und ja, jeder, der das vor Ort sich einmal angucken kann, wird mir dann hoffentlich beistimmen. Aber weil du es gesagt hast, ich möchte auch noch einen Buchtipp loswerden. Und zwar keinen konkreten, aber ihr müsst euch unbedingt einen Reiseführer Madrid kaufen mit den besten Tapa-Bars, weil das ist natürlich entscheidend. Vor und nach dem Spiel in Madrid, genießt die Zeit, schnappert ein paar Tapas, fallt nicht auf die Touristen-Locations rein, wo ihr doppelt so viel zahlt für doppelt so wenig. Also dementsprechend bereitet euch an der Stelle wirklich gut vor. Madrid ist absolut eine Reise wert.
Ganz fantastisch. Justus, ich denke, am 4.11. werden wir in Madrid sein.
Und Tapas essen.
Und Tapas essen.
Und Cerveza trinken und so.
Und davor oder danach auf jeden Fall nochmal mit André vor Ort und vielleicht auch nochmal hier im Podcast sprechen. André, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bereit warst, uns in der Kürze nach der Auslosung deinen Verein, deinen Blick auch auf die Champions League vorzustellen. Wir freuen uns riesig auf das Spiel am 4. November und sagen erstmal großen Respekt für deine Arbeit, für deine Leidenschaft für diesen Verein und danke für deine Zeit.
Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch Platz 2 hinter Atletico am Ende der Ligaphase. Und natürlich auf ein schönes 5-5. Dann schon lieber ein 6-5, bin ich ehrlich. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Behaltet euer Engagement bei, eure Leidenschaft. Und denkt dran, Fußball verbindet. Lasst euch nichts anderes einreden.
Danke auch an deine Toleranz für unsere Farben, lieber André. Das musste ich ja auch entlernen so ein bisschen. Immer dann das Weiß dazwischen denken und sich darauf fokussieren, das hilft am Anfang. Aber ja, danke.
Alles Gute genau. Und au paletti.
Ciao. Super, danke.
Ciao. Ciao.
Ja, moin Danny, moin liebe Zuhörenden. Was für ein Derby. Union hat 2-0 gewonnen gegen Anderlecht. Und Anderlecht sah ganz okay aus, aber wirklich gefährlich. Und entsprechend war das schon ein sehr verdienter 2-0-Sieg. Rodriguez hat schon wieder ein Tor gemacht, diesmal nach dem Elfmeter. Da mit den verschossenen Elfmetern ging sein Selbstbewusstsein so ein bisschen runter vor 2 Saisons. Deswegen ist es aus meiner Sicht besonders erwähnenswerter. Und ansonsten ging der Spielplan total auf. Zwischendurch sah es ein bisschen eng aus. Da war ein Abseitstor, das halt Abseits war. Und aber die gute Serie von den Jungen geht weiter in den Derbys gegen Anderlecht. Und die Frage ist dann, geht halt der allgemeine Verfall von Anderlecht weiter. Auch so an Attraktivität für Fans und so. Und kann Union das ummünzen in mehr Attraktivität und mehr Anziehungskraft für die Brüsseler Fußballbegeisterten? Das ist die Frage. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wenn ihr das irgendwie später hört. Ganz liebe Grüße aus Brüssel. Bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.